Krisenfest, das kann ich behaupten von mir, das bin ich definitiv. Und ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema, wie kommen wir denn aus Krisen raus? Ja, also erstens, was befördert uns rein? Ich glaube da wirklich, ich bin so jemand, ich glaube an das große Ganze. Wie kommen wir rein? Warum kommen wir rein? Wofür ist das gut? Und vor allem, wie kommen wir wieder raus?
Aber das ist ja das, was dann hinten rauskommt, ne? Und was dann jetzt irgendwie auf die Bestsellerliste geht. Ich finde eben super spannend, weil das ist All of Me. Was hat dich so krisenfest gemacht?
Also ich hatte lange so dieses Mindset, höher, schneller, weiter. Was mich auch zu gewissen Höhen und zu gewissen Tiefen gebracht hat. Du hast mal Verletzungen, dann stehst du mal wieder oben auf dem Podest, dann bist du mal wieder unten. Und ich glaube, das wichtigste Learning, was ich da mitgenommen habe, ist eindeutig, ich muss genau wissen, wer ich bin, weil dann komme ich durch diese Tiefen und Höhen, komme ich automatisch durch.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist All of You. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann, Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast.
So, herzlich willkommen zu All of Me. Liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich glaube ich noch nie gesagt, heute ist es mal so. Also, ich bin freudig, aufgeregt. Ich habe heute Balian Buschbaum bei mir am Mikro, am Riverside-Mikro. Vielen Dank an Riverside. Denn, lieber Balian, du wohnst jetzt weder in Hamburg noch in der Nähe, dass du jetzt mal ganz kurz vorbeikommen könntest. Wobei, ehrlicherweise, Mallorca ist ein Katzensprung. Aber du bist bei dir, ich bin bei mir und wundervoll, dass wir es so machen können. Also, ich mache eine kleine Intro. Die liebe Stefanie Salziger, die kennt ihr auch von Gefühlsecht, die hat mir geschrieben, hat gesagt, so, du musst unbedingt Balian einladen. So, ja, manche empfehlen mir was und ich gucke da ein bisschen nach und denke, na, weiß ich nicht genau, aber ich fand jetzt bei Stefanie, gehe ich sowieso blind da durch und denke, passt schon, wird sie mir schon richtig empfehlen. Und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich gar nicht so viel weiß von dir, was ich ganz schön finde, mich sehr wenig vorzubereiten. Also außer, dass ich weiß, dass du ein Buch geschrieben hast, mit dem du jetzt auch hier sein möchtest, um das, um über dein Buch zu erzählen. Aber ich will dir trotzdem vorher noch mein Gefühl mitgeben. Ich bin einfach hochsensitiv und habe meistens auch sehr sensitive Gäste. Ohne, dass ich das vorher schon weiß, aber so ist, glaube ich, mein Feld ist, glaube ich, so, dass ich jetzt nicht so die Holzklötze da habe. Insofern, du strahlst schon, vielen Dank. Also mein Hauptgefühl heute Morgen, das ist so meine Art der Vorbereitung, war, dass du ziemlich krisenfest bist und dass du ein ganz tiefes Gefühl aus Erfahrung hast, anders zu sein.
Also zunächst vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei dir sein darf und wir ein bisschen, ich glaube, nicht nur über das Buch, sondern auch über das Leben sprechen werden. Denn darum geht's ja. Ne? Wir alle strugglen im Moment. Wir alle haben, glaube ich, so ein bisschen eine sehr turbulente Phase. Und ich würde schon sagen, deine Intuition ist sehr, sehr richtig, denn krisenfest, das kann ich behaupten von mir, das bin ich definitiv. Und ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema, wie kommen wir denn aus Krisen raus? Ja, also erstens, was befördert uns rein? Und ich glaube da wirklich, ich bin so jemand, ich glaube an das große Ganze. Wie kommen wir rein? Warum kommen wir rein? Wofür ist das gut? Und vor allem, wie kommen wir wieder raus?
Aber das ist ja das, was dann hinten rauskommt, ne? Und was dann jetzt irgendwie auf die Bestsellerliste geht. Ich finde eben super spannend, weil das ist All of Me. Wo kommst du her? Was hat dich so krisenfest gemacht? Und erzähl uns ein bisschen davon.
Also ursprünglich komme ich aus dem Spitzensport. Also ich hatte lange so dieses Mindset höher, schneller, weiter. Was mich auch zu gewissen Höhen und zu gewissen Tiefen gebracht hat, weil im Spitzensport
ist es immer
einfach
so.
Du hast mal Verletzungen, dann stehst du mal wieder oben auf dem Podest, dann bist du mal wieder unten. Und ich glaube, das wichtigste Learning, was ich da mitgenommen habe, ist eindeutig, ich muss genau wissen, wer ich bin. Weil dann komme ich durch diese Tiefen und Höhen, komme ich automatisch durch. Und wenn man sich immer nur davon abhängig macht, was andere Menschen über dich denken, wie toll sie dich finden und ob sie dir jetzt mal auf die Schulter klopfen und beim nächsten Mal dich vielleicht noch nicht mal begrüßen, weil du einfach nicht gute Leistung gebracht hast, ich finde, das macht sehr, sehr krisenfest, dass du verstehst und vor allem in dir fühlst, wer bin ich wirklich, unabhängig von den Meinungen und Gedanken und Bewertungen der anderen.
Und dann darf ich kurz reingrätschen?
Ja,
also das mache ich ab und zu. Vor allen Dingen, wer bin ich abgesehen von meinen Höchstleistungen? Ne, weil ich finde, oder das ist ja mein Gefühl oder auch meine Erfahrung, Hochleistungssportler müssen sich zwangsweise ganz anders begegnen. Weil das hast du eben super schön schon beschrieben, weil diese Riesenhöhen und dann natürlich irgendwie diese krassen Tiefen sind, in denen man sich ja irgendwie wieder einsammeln muss. Sag mal kurz, welche Disziplin war denn deine oder ist deine?
Also ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht, generell. Also ich würde sagen, ich habe eine gesunde Grundbasis bekommen und war dann sehr lange Zeit in der Leichtathletik und habe einen Sport gemacht. Also ich habe zuerst alles gemacht, ne? Also Mehrkampf. Und bin dann zu einer Sportart gekommen, die man jetzt im Alltag nicht so unbedingt braucht, es sei denn, man ist in der Ritterzeit geboren und springt über irgendwelche Burggraben. Also ich spreche von Stabhochsprung. Diese Sportart, also wo man kopfüber quasi über eine Latte springt, was völlig irre ist, aber unglaublich viel Spaß macht, weil sie sehr komplex ist, diese Sportart.
Also das heißt, die hat sich rauskristallisiert, was ja bei vielen, die Mehrkampf machen, dass sich dann eine Sportart rauskristallisiert als »This is my favorite«.
Genau. Mir ging es eigentlich darum, höher, schneller, weiter natürlich, ne, und alle meine Fähigkeiten zu nutzen. Und da hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass ich sehr vielseitig bin. Das heißt, ich habe Schnellkraft, Sprungkraft, ich habe Kraft, ich habe turnerische Elemente. Und das ist ja das, was du im Stabhochsprung auch brauchst. Und das hat mich sehr fasziniert.
Und bist du auch größer als die anderen? Also man hat ja unfassbar lange
Im Stabhochsprung Beine, muss man gar nicht groß sein. Nee. Also das hat immer was mit der Hebelwirkung zu tun. Ne? Wie sind deine Hebelwirkungen? Also wie ist deine Proportion im Körper verteilt? Und da hat das, würde ich sagen, einigermaßen ganz gut gepasst. Und nach dem Spitzensport war ich erstmal Trainer noch am Olympiastützpunkt. Das heißt, ich habe andere Menschen auf ihren Weg begleitet und habe mich dann
in welcher Stadt?
In Mainz, also war am Olympiastützpunkt in Mainz zuständig.
Mainz.
Ja, ja, der Mainzer. War aber sehr viel unterwegs, quasi deutschlandweit. Und habe mich dann relativ schnell entschieden, mich selbstständig zu machen. Und war jetzt so die letzten 5 Jahre viel in Konzernen unterwegs. Das heißt zum Thema Kommunikation, Körpersprache, Change Management. Ne, habe Menschen einfach auf ihren Weg begleitet für unterschiedlichste Themen und hatte viele Privatpersonen im Coaching, habe Retreats gemacht auf Mallorca. Also ich bin sehr, sehr vielseitig. Aber ich würde sagen, es ist alles im Dienste der Menschen, sodass die Menschen sich weiterentwickeln können, dass sie in sich ankommen, ruhen, neue Kraft, neue Energie schöpfen. Das ist so mein Auftrag.
Wer hat dich denn am engsten begleitet in deiner Karriere? Oder sagen wir mal, deiner Entwicklung?
Also ich habe
wir sind ja alle angewiesen, finde ich, auf mindestens eine Person im Hochleistungssport erst recht, aber grundsätzlich in unserer Entwicklung sind wir sehr, sehr angewiesen, finde ich, auf mindestens eine Person.
Wer war das? Sehe ich genauso. Ja, also in erster Linie würde ich sagen, war das meine Oma. Meine Oma hat mich sehr krass geguided mit einer Liebe, die man sich nicht vorstellen kann. Und das, glaube ich, war so mein Fundament. Ne? Natürlich, die Familie ist irgendwo immer der Halt, ne? Wenn das natürlich passt. Es gibt ja auch Menschen, die brechen mit ihrer Familie. Und
aber welche Variante hast du gewählt?
Ich habe die Variante Liebe gewählt. Ich wurde immer mit offenen Armen empfangen und wurde unterstützt und sie standen immer hinter mir, egal welche Entscheidungen ich in meinem Leben getroffen habe. Ne? Ob es jetzt das Thema Auswandern war, ob es jetzt das Thema, ich wechsle den Steuerberater, völlig egal, aber ich habe immer Support gehabt und das war mir ganz, ganz wichtig. Also es war meine erste Base. Und dann hatte ich durch den Spitzensport natürlich sehr, sehr viele Mentoren und Mentorinnen. Und eine Frau, von der erzähle ich immer sehr, sehr gerne, die ist mittlerweile über 80, die habe ich damals auch in einer Krise kennengelernt, wo ich raus bin in meine Selbstständigkeit und erstmal für mein eigenes Leben verantwortlich war. Und die hat mir damals wirklich sehr, sehr viel beigebracht. Und einen Satz, den gebe ich immer gerne weiter, hat sie gesagt, weißt du, Balian, es ist immer jemand da. Und dann habe ich sie gefragt, Helga, wie meinst du denn das? Ja, guck mal, Balian, also sie war damals schon älter. Wenn ich ein Gurkenglas habe und das nicht aufbekomme, weißt du, was ich dann mache? Habe ich gesagt, nein, ich gehe raus auf die Straße. Und der Nächste oder die Nächste, die mir begegnet, die frage ich einfach, kannst du mir helfen, das Gurkenglas zu öffnen? Und weißt du was, Balian, ich habe noch nie erlebt, dass wir das Gurkenglas nicht aufbekommen haben. Also irgendwie hat sich immer jemand gefunden, der hilft. Und ich glaube, das ist so ein schönes Sinnbild auch für das Mentorendasein, zu wissen, ich kann jemandem helfen, aber wenn ich Hilfe brauche, dann ist auch immer jemand da.
Das ist ja nicht so eine große Grundeigenschaft. Ich würde es jetzt mal auf den Deutschen auch tatsächlich münzen. Also wir sind ja so ein bisschen so Einzelkämpfer und also das habe ich schon in ganz vielen Podcast-Folgen mit vielen Gästen auch besprochen und kenne das selber natürlich auch, dieses, okay, es gab keine Hilfe. Also das ist so ein bisschen unser Normal und wir bestehen aus sehr viel Leistungsanspruch und wir sind die Besten und dafür brauchen wir einfach sehr, 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 sehr viel Disziplin. Falls irgendwas ein bisschen unangenehm wird, drücken wir das mal einen Tick zur Seite und dann geht's aber wieder weiter nach vorne. Also deswegen, wie hast du es empfunden? Du hast jetzt von deiner Oma erzählt, aber war das jetzt im Sport auch so wundervoll, wie du es jetzt beschreibst, oder musstest du dich da auch eher übelst durchkämpfen? Weil das ist einfach auch ein Höllenanspruch da. Also ich kann ja ein bisschen auch davon berichten, ohne dass ich selber Hochleistungssportlerin bin.
Ich glaube, das hat immer etwas damit zu tun, wie du die Welt siehst, was für eine Perspektive du auf die Welt und auf die Menschen hast. Und ich habe wirklich lernen dürfen, dass ich kann aus einer Situation etwas Schlimmes und ein Drama machen oder ich kann die Perspektive verändern und mir mal die andere Seite angucken und mich fragen, selbst wenn was Schlimmes passiert ist, wofür ist das gut? Weil ich bin davon überzeugt, dass in allem, was uns widerfährt und wenn es Schicksalsschläge sind, Verletzungen, Krisen, dass sie immer Geschenke beinhalten. Und ich bin so ein Trüffelschweinchen, ich suche immer die Geschenke. Also auch mit meinen Kunden oder Kundinnen, wenn wir Themen durchgehen, dann versuche ich immer zu sagen, okay, lass uns mal eine ganz andere Perspektive eingehen. Was hat dir diese Situation geschenkt oder was hat dir dieser Mensch geschenkt? Lass uns dieses Geschenk finden. Und ich glaube, dass das eine ganz schöne Philosophie ist, mit der man viel besser, für mich zumindest, durchs Leben fährt, weil man eben die Welt nicht in Schwarz und in Grau und in Böse sieht, sondern es hat alles seine Berechtigung, aber es kommt ja darauf an, was du daraus machst.
Vor allen Dingen bleibst du nicht im Elend hängen.
Genau.
Sondern kommst da Schritt für Schritt aus dem Modder da irgendwie raus. Also
Man muss sich ja die Frage stellen, hat man Bock auf Drama und braucht man dieses Drama und hat man da Lust, sich da vielleicht drin zu suhlen? Und dann sage ich ganz klar für mich nein. Also das ist nicht meine Philosophie. Man kann mal traurig sein, natürlich. Aber irgendwann mal muss man den Punkt erfinden, wo man wieder rausgeht. Und dann kann ich einfach sagen, ey, die Sonne, die scheint, die ist da, die ist irgendwie immer da.
Aber warst du jemals an der Front, ich liebe das Drama?
Nein, ich liebe das Drama, war ich nie, aber ich kenne das natürlich, am Abgrund zu stehen. Ne? Einfach auch nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ne? Also ich hatte viele Krisen in meinem Leben und wenn ich jetzt zurückblicke, sage ich, wenn ich raus bin, das ist ja immer das, ne? Man muss ein bisschen raus sein, um diese Weitsicht zu bekommen. Die waren für was gut. Die waren so verdammt wichtig für meine Entwicklung, für meine noch innere Stärke, um aufzubauen. Und ich bin dankbar. Ich bin dankbar für jeden Abgrund, für jede Krise und für jedes Geschenk, das ich darin gefunden habe.
Ich glaube trotzdem, das ist nochmal, weil so die Gehirne funktionieren ja manchmal anders. Also gerade wenn wir jetzt mal ADHS nehmen, die ja dann auch zu Drama neigen, das ist eine schwierigere Aufgabe, sage ich jetzt mal so. Das heißt, für dich war es jetzt, also entsprach das auch eher deiner Natur, eben nicht völlig zu eskalieren. Und trotzdem wirst du auch viele beraten haben, die eben innerhalb von einer Zehntelsekunde eskalieren.
Natürlich. Also ich, wie gesagt, es hat alles seine Daseinsberechtigung, es ist alles wichtig. Mhm. Ich gehöre zu den Typen Menschen, ich betrachte, ich analysiere, ich entwickle Strategien, ich bin sehr strukturiert, aber natürlich habe ich auch Emotionen. Ne? Und wenn ich einfach Menschen zum Beispiel habe, ich arbeite ja beispielsweise auch mit Führungskräften zum Beispiel zusammen, wo ich einfach weiß, die eskalieren schnell. Ne? Es gibt ja so einfach so gewisse Choleriker oder vielleicht auch Menschen, die krankheitsbedingt sehr schnell nach oben gehen. Finde ich, darf man immer analysieren, was ist denn der Ursprung? Weil ich bin auch hier jemand, ich bin nicht gerne an der Oberfläche, sondern ich gehe immer gerne in die Tiefe und stelle einfach gewisse Fragen oder gehe auch mit verschiedenen Techniken und Methoden in die Tiefe und stelle dann die Frage, was ist die Ursache? Weil wenn man an die Ursache kommt, hast du ganz schnell die Lösung auch. Das ist bei Krankheiten, das ist bei mentalen, körperlichen Sachen, es ist alles ähnlich. Geh an die Ursache, dann hast du die Lösung direkt daneben.
Genau, aber klingt so, als müsste man nur kurz eine Tür aufmachen und schwupp bin ich an der Ursache. Das ist ja nicht so.
Nee,
das It takes a while.
Ja, das ist ein Zwiebelsystem, sage ich immer. Ne? Wenn du eine Zwiebel schälst, dann brauchst du immer ein bisschen, bis du zum Kern kommst. Manchmal kann das schneller gehen und manchmal kann es einfach länger dauern, je nachdem, wie lang die Themen natürlich auch in dir sind. Ne? Weil man kann nicht erwarten, dass du ein Thema 40 Jahre lang oder ein Muster oder eine Prägung, ne? Wir alle sind ja irgendwo geschwärzt von unserer Gesellschaft, von unserer Familie, von unseren dem, wie wir aufgewachsen sind, was unser Umfeld war. Dass wir das vielleicht 40, 50 Jahre mit uns rumgetragen haben und dann können wir nicht erwarten, dass das von der einen oder auf die anderen Sekunde weg ist. Dann braucht es halt schon ein bisschen Arbeit und die darf man investieren. Aber ich sage immer, das ist wie, ich gebe dir das Bild, ich kletter den Berg hinauf und der Berg hinauf, der ist anstrengend. Das, da ist Schweiß, da ist vielleicht auch kurz vor Aufgabe, das ist anstrengend. Aber wenn du dann oben stehst und dann diesen Blick hast, dann denkst du, das hat sich gelohnt.
Genau. Und apropos Zwiebeln schälen, brennen auch mal die Augen, ne?
Bitte, ich habe es akustisch jetzt nicht verstanden, entschuldige.
Apropos Zwiebel schälen, da brennen auch mal die Augen.
So, ja, genau. Da brennen mal die Augen, ja. Und das gehört dazu, und auch mal Tränen zu vergießen, das gehört auch dazu. Ja, wichtig. Und schön auch, schön Emotionen zulassen zu können. Das haben ja auch viele weggedrückt.
Ja, ging das bei dir früher?
Oh, ich überhaupt nicht. Nee. Also Emotionen zulassen, nee. Bei mir war immer, wie gesagt, höher, schneller, weiter. Ich funktioniere, ich habe mein Ziel, ich versuche das Eisern zu erreichen. Aber dann gab es natürlich viele Momente in meinem Leben, wo mich das Leben genau das gelernt hat, nämlich Emotionen zuzulassen, auch mal zu weinen, mal weich zu sein, mal das Ganze loszulassen, was da so auf meinen Schultern lastete. Und das war auch ein ganz tolles Gefühl. Also ich habe auch viel, also ich komme ja ursprünglich nicht nur aus dem Spitzensport, sondern habe schon sehr früh mich mit alternativen Methoden beschäftigt, zum Beispiel Visualisierungstechniken, Thema Unterbewusstseinsarbeit, ne, spielt im Spitzensport auch eine ganz, ganz große Rolle.
Klar.
Und da
Kommst du gar nicht so weit, ne?
Sonst kommst du gar nicht so weit, ne? Weil der Kopf einfach, ich sage immer, du siegst im Kopf, nicht mit deinem Körper.
Ja.
Und wenn du das, sag ich mal, gelernt hast, auch da damit zu arbeiten, mit dieser Ebene, finde ich, kannst du noch mal ganz andere Ziele erreichen und ganz anders in dir selber auch voranschreiten, als wenn du nur, ich sage jetzt mal, mit Sprache arbeitest. Weil das ist mir zu wenig.
Ja, das finde ich ja selber auch sehr, sehr, sehr spannend. Weil ohne unsere Seele, ohne unsere Psyche können wir überhaupt nichts machen. Also können wir nur funktionieren. Und das ist gerade jetzt irgendwie in heutigen Zeiten. Also es war immer schwierig. Aber ich glaube, wir sind eben schwierig auch sehr gewohnt, finden es total normal. Ja. Jetzt kommen wir vielleicht langsam zu deinem Buch. Ich finde eben den Ansatz auch total schön. Der ist ja für uns Deutsche, ich weiß nicht, warum ich die dann immer nenne, aber so schwierig, dass es auch leichter sein darf, dass es ein bisschen weicher sein darf, dass es ein bisschen langsamer sein darf oder wir das sein dürfen. Ja, das ist ja wie eine Fremdsprache.
Ja, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass je mehr und je tiefer ich mit Menschen arbeite, kommen ja immer mehr die Muster und die Prägungen und die Glaubenssätze auch hoch. Und da muss man sich selber die Frage stellen, erlaube ich es mir selber? Erlaube ich mir selber, auch mal langsamer zu sein? Erlaube ich mir selber, auch einfach mal still zu sein und mal sitzen zu bleiben, anstatt immer mich in Bewegung und in Ablenkung zu bewegen? Und Ich glaube, so ganz tief aus meinem Herzen heraus geht es bei ganz vielen Menschen immer darum, was erlaube ich mir selber?
Das ist die Überschrift.
Naja, ja. Die Überschrift ist tatsächlich, ja, was ist in mir drin? Ne? Und dann kommen meistens die anderen. Ne? Muss ich irgendeine Erlaubnis von jemand anderen einholen oder muss ich sie mir eigentlich nur selber geben? Und wenn das klar ist, finde ich, löst sich schon sehr, sehr viel auf.
Ja. Wie ging es dir denn damit? Oder ging das dann leicht, weil das im Spitzensport auch unterstützt wird, dieses wirklich nach sich zu schauen? Ist das aus deiner Familie, weil das hat eben wahnsinnig viel damit zu tun, wie wir auch selber geprägt sind, ob unsere Eltern in die Richtung irgendwas vorgemacht haben oder ob wir dann, keine Ahnung, also ich habe schon so interessante Gäste gehabt, die schon irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, mit, sag ich jetzt irgendwas, mit 8 Jahren schon genau wussten, also hier auf dem Dorf, das geht gar nicht, das können sie nicht aushalten. So, obwohl die Eltern irgendwie so und so und so und so strukturiert waren. Also wie hast du gepasst, sag ich jetzt mal, in deine Familie? Du sagtest, es gab irgendwie viel Liebe, aber würdest du sagen, du hast wirklich gut gepasst und hast daraus sozusagen deinen Boden dann schon früh erkannt oder musstest du da auch sozusagen durch den eher über die steinige Straße, um dir wirklich näher kommen zu können?
Nein, ich würde schon sagen, meine Familie, das war meine Base und mein Rückzugsort auch, wo ich immer hingehen konnte. Aber ich war schon immer sehr neugierig, ne? Und ich würde behaupten, dass in dieser Phase, wo ich mich dann auch selbstständig gemacht habe, wo ich mich in vielen Dingen auch ausprobiert habe, ob ich jetzt, passe ich jetzt zu Konzernen, passe ich zu Führungskräften, passe ich zu Privatpersonen, was für ein Mensch bin ich und was kann ich weitergeben? Und ich glaube, dass ich da erst mir im Klaren geworden bin, was für Fähigkeiten in mir stecken. Ne? Weil im Spitzensport war es schon so, da warst du sehr programmiert auf das, was zu tun ist. Da geht es um Medaillen, da geht es um Pokale, da geht es um Leistung. Und du hast nicht wirklich die Zeit, weil du ja so viel unterwegs bist, in der ganzen Welt, sage ich jetzt mal, hast du gar nicht die Zeit, dir Gedanken über dich zu machen. Und meinen ersten richtig großen Cut hatte ich, als mir die Achillessehne gerissen ist. Und da bin ich auch so ein bisschen dahinter gestiegen, weil Achillessehne, sagt man in der griechischen Mythologie, ist so die verletzlichste Stelle. Ne? Also Achilles,
der wundeste Punkt.
Der den Pfeil durch die Achillessehne geschossen bekam. Also ganz, ganz interessante Geschichte, wo ich dann verstanden habe, da geht's um ein System, das nicht mehr funktioniert. Und ich funktionierte nicht mehr, ja, weil ich krank war. Mein Körper war kaputt. Ich habe es übertrieben. Ich war überarbeitet, übertrainiert und habe dort innerhalb dieses Jahres wirklich erstmal die Zeit bekommen, über mich und mein Leben nachzudenken. Und dann gab es einfach viele, viele Schritte, wo ich gemerkt habe, ich muss mich mehr zu mir begeben und weg von diesem Gesellschaftsdenken.
Und hast du das selber gemerkt? Oder hattest du einen Sportpsychologen? Nee. Also, weil ich finde es immer super spannend, wie diese Wege dann gehen. Ja. Und wie viele alleine gelassen sind oder an wie vielen Stellen es eben schon Sportpsychologen gab und diese ganzen Unterstützungen. Du warst in dem Fall mit dir und hast dich da ausgehalten.
Ja, also das war ja das Schöne. In diesem Jahr musste ich mich aushalten, weil ich konnte nicht vor mir weglaufen. Mein Fuß war kaputt. Ja, also sinnbildlich. Brauchst
nicht rennen.
Genau. Und,
weder rennen noch springen.
Habe ich sehr, sehr viel mit mir gearbeitet, sehr viel auch gelesen, weil ich, wie gesagt, ich war schon immer sehr neugierig und bin selber auf die Themen gestoßen, wo ich auch dann gemerkt habe, wie verarbeite ich das Ganze. Und ich habe schon immer für mein Leben gerne geschrieben. Und so kam einfach, glaube ich, auch diese Idee und das Talent, das ich ausleben durfte. Ich schreibe Bücher. Und das ist zum Beispiel auch was, weil du vorhin gefragt hast, Krisen, wie bewältigen Menschen Krisen? Ich glaube, dass viele Menschen tatsächlich auch Krisen bewältigen, indem sie schreiben. Also ich glaube, dass ganz viele, die Bücher schreiben, oftmals in Krisen stecken. Oder auch wenn man jetzt in die Musik geht, ne? Dass ganz, ganz viele Menschen, die wirklich tief traurig sind, das sagen ja viele Musikerinnen und Musiker, ne? Oder auch Schauspieler, ne? Wenn sie wirklich mental nicht so gut drauf waren oder vielleicht auch in der Krise steckten, traurig waren, dass dann die grandiosesten Werke entstanden sind. Da sind wir ein bisschen komisch, wir Menschen, aber es ist so.
Nee, also kann ich sehr gut nachfühlen oder nachvollziehen. Für mich heißt es, also ich würde es so benennen, wir brauchen einen Ausdruck.
Ja.
Wenn wir keinen Ausdruck finden, ob das jetzt malen, singen, schreiben, tanzen, sonst was ist, wir brauchen einen Ausdruck. Sonst implodieren wir oder im schlimmsten Fall explodieren wir, es beides beschissen. Aber es braucht diesen Ausdruck.
Ja.
Und deiner war schon früh das Schreiben.
Ja.
Also meine Seele. Wie alt warst du denn? Da einmal kurz noch, wie alt warst du, als du mit Achilles in Kontakt kamst?
Och, da war ich Mitte 20. Also
ach so, okay, jetzt auch nicht 17 oder so.
Nee. Also mein allererstes Buch, wo ich wirklich super begeistert war und das mich auch so ein bisschen in Bann gezogen hat, war tatsächlich Der Alchemist und Der kleine Prinz.
Oh,
also
ja.
Das waren so zwei Bücher, wo ich direkt gemerkt habe, das ist es. Das will ich, das bin ich auch. Ich kann mich voll damit identifizieren. Und das war so ein bisschen auch mein Weg, was mich so geebnet hat. Ne? Weil der kleine Prinz stellt Fragen und er bekommt immer Antworten. Und wenn er keine Antwort bekommt, dann stellt er die Frage so lange, bis er eine Antwort bekommt. Und das hat mich sofort in Bann gezogen, weil ich auch so bin. Ich will wissen, wie die Welt funktioniert. Ich will wissen, wie Menschen funktionieren. Und ich stelle so lange Fragen oder arbeite anders, sage ich mal, bis man wirklich dahin kommt, dass man gute Antworten bekommt. Und das ist, glaube ich, wichtig im Leben, gute Antworten zu bekommen.
Naja, welche, die resonieren.
Genau.
Ne, weil man kann ja auch, keine Ahnung, wen fragen, aber es resoniert nicht.
Richtig, ja.
So, aber du hörst dich so an, als hättest du eben in dir einen eigenen Resonanzraum früh gehabt. Ne, du hast dir wahrscheinlich nicht unbedingt sagen lassen, das musst du so denken und das musst du so, weil dafür klingst du zu neugierig und zu feinfühlig, weil Neugierde allein reicht dann, also zumindest für mein Gefühl nicht, sondern du hast, glaube ich, immer gewartet, bis du einen Resonanzraum kriegst.
Man muss sich halt mal die Frage stellen, was ist der Resonanzraum in einem selber und wo gehst du in Resonanz mit der Welt, mit den Menschen, mit dem, ich sage jetzt mal, großen ganzen Universum. Und ich würde behaupten, dass ich schon immer ein Mensch war. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, also eine sehr, sehr gute Intuition. Und das, ich finde das, also da bin ich mir selber dankbar, ich folge dem. Also wenn sich, wenn 1000 Menschen sagen, du musst diesen Weg gehen und mein Bauch sagt, meine Intuition, mein Herz, meine Seele, alles schreit danach, nein, ich gehe sofort in die andere Richtung. Und dafür braucht man Mut. Ne? Und das, da habe ich zum Beispiel auch viele Menschen in meinem Leben begleitet, die einfach gesagt haben, Mensch, ich habe auf die anderen gehört, aber ich habe nicht auf mich gehört, weil sie ihre eigene Stimme noch nicht gehört haben. Ne? Weil die, ich sage jetzt mal, weil die Seele noch nicht laut genug war oder der Körper noch nicht laut genug war.
Genau.
Und das ist eigentlich so das Schöne, wenn man diese eigene Stimme wieder hört und diese Intuition wieder wahrnimmt und dann den Mut hat, dem nachzugehen. Das ist so wichtig und so schön.
Ja, also unterschreibe ich auch, weil das ist schon, finde ich, wie so eine Lebensaufgabe, wirklich die eigene Stimme, als die eigene Stimme wahrzunehmen. Und dann brauchst du nicht mehr so viel Mut.
Ja.
Ne, wenn wir aber denken, die eigene Stimme ist das, was alle immer sagen, also das ist auch ein Prozess, so rum. Wirklich die eigene zu hören.
Ja, oder auch, ich erinnere mich an eine Kundin, das werde ich auch nie vergessen, wo die war Lehrerin schon, ne? Also verbeamtet. Ne?
Ja.
Und die hat eines Tages plötzlich gesagt, ich muss da aussteigen. Das ist nichts für mich. Ich muss auswandern. Ich will eine Boutique aufmachen. Ich will leben. Und dann haben die Eltern zu ihr gesagt, Kind, wenn du das machst, ne, also Kind, die war damals schon Mitte 30, Kind, wenn du das machst, du kannst doch nicht deine Sicherheit aufgeben. Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht. Und dann hat sie gesagt, doch, ich kann. Ich muss das sogar machen. Und die ist heute super erfolgreich, weil sie ihrem Traum gefolgt ist und ist glücklich, verdient das Geld, was sie verdienen möchte. Und weil sie ihrer eigenen Stimme gefolgt ist.
Ja, sehr schön. Okay, und wann hast du dann angefangen, Bücher zu schreiben? Weil dein jetziges Attila, ist das dein erstes Attila-Buch? Und davor hast du schon 30 andere geschrieben?
Nein. Ich habe ungefähr noch vier andere geschrieben. Ich habe dieses Jahr 2 Bücher rausgebracht, was völlig, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, völlig bescheuert war. Aber manchmal macht man bescheuerte Dinge, weil man ein bisschen verrückt ist. Und das ist dann so. Also das erste Buch, was ich dieses Jahr rausgebracht habe, ist Die Zukunft der Kommunikation ist weiblich. Das ist so ein bisschen ein Businessbuch. Da geht es um Kommunikation, da geht es um Körpersprache. Da geht es darum, dass wir wieder mehr Mut haben, zueinander zu kommen. Also wirklich in Verbindung zu gehen, in Resonanz zu gehen. Und das können wir mit Worten, das können wir mit Schwingungen, das können wir mit Körpersprache ausdrücken. Da steckt ganz viel Know-how drin, aber das ist ein bisschen mehr fürs Kopf, sage ich jetzt mal. Ne? Also dieses Buch ist mehr für den Kopf.
Und Attila, aber warte ganz kurz. Das, ja, Moment, erzähl. Das finde ich natürlich super spannend. Die Zukunft ist weiblich.
Ja.
Weil wir Frauen das einfacher können? Oder warum ist das weiblich?
Also die Intention von mir, ich habe das mit einer Co-Autorin geschrieben, die ist Psychologin, Katharina Pommer. Und wir hatten die Intention, dass unsere Erfahrung, die wir in Großkonzernen gemacht haben, Also sie ist Psychologin, sie arbeitet natürlich anders als ich, aber die Erfahrung, die ich in Großkonzernen zum Beispiel gemacht habe, ist, dass da sind unglaublich viele Frauen angestellt, die unglaublich toll sind in ihren Fähigkeiten, in ihrer Intuition, in ihrer Kommunikation auch, aber es wird nicht gesehen. Im Gegenteil, sie werden übersehen, absolut. Sie werden überhört, sie werden übergangen und sie werden nicht in ihrer Kompetenz eingesetzt und auch nicht gewertschätzt. Und darin habe ich einfach ein ganz, ganz großes Manko gesehen, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne verändern, denn es geht unglaublich viel Geld, unglaublich viel Wissen und unglaublich viel Kompetenz verloren, weil man, ich sage jetzt mal, diese Frauen nicht so sieht, wie sie sind und auch nicht da einsetzt, wo sie eigentlich hingehören.
Das und, auch. Und, Entschuldigung, ich unterbreche, ja, aber gerne. Es hat auch damit zu tun, dass die Frauen oder sehr viele Frauen sich nicht trauen, in die Kommunikation, in die wirkliche Kommunikation zu gehen, sondern wir, sage ich jetzt mal, nehme ich mich mit rein, sind nach wie vor sehr angepasst, sehr sicherheitsliebend, und da reden wir vom Patriarchat, da will ich jetzt nicht groß ausholen, aber da ist ja noch ein bisschen was zu tun. Und das hat eben mit den Frauen auch selber zu tun.
Genau, und Frauen vor allem sind auch sehr loyal. Ne? Also wenn man, das weiß man auch aus Studien, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Kundin, die hat 10 Jahre lang keine Gehaltserhöhung bekommen und hat jedes Jahr gefragt und dann wurden Auflagen gegeben, die sie dann erfüllt hat und im nächsten Jahr wurde sie trotzdem nicht, ne? Also hat trotzdem keine Gehaltserhöhung. Und dann weiß man, bei Männern ist das so, die fragen einmal nach, vielleicht noch zweimal nach der Gehaltserhöhung und spätestens dann, wenn sie sie nicht bekommen, sind die weg. Sie ist geblieben. Und so sind ganz viele Frauen, die einfach sehr loyal sind und denken, also ganz oft auch von sich denken, ja, wahrscheinlich habe ich auch nichts anderes verdient oder nichts Besseres verdient. Und vielleicht habe ich die Gehaltsverhandlung auch nicht verdient. Und dann schreite ich ein, sage ich mal, und sage, okay, das hat auch was mit deinem eigenen Selbstwert zu tun. Was bist du wert? Ne? Und wie kannst du diesen Wert vor allem gut und richtig kommunizieren? Und da steckt auch so viel drin und so viel Potenzial. Und das ist, finde ich, so ein schönes Geschenk, auch mit solchen Menschen zu arbeiten, die dann einfach verstehen, ja klar, das hat auch was mit mir zu tun, und dann rausgehen. Ne? Dann wirklich rausgehen in ihre völlige Entfaltung. Und das ist wundervoll zu betrachten.
Jetzt noch eine Frage. Konnte oder kann deine Mutter oder deine Großmutter, konnten die das? Wert fühlen, erkennen, benennen?
Ja, also ich würde schon sagen, dass sie in der Kommunikation, also ich war in einem sehr kommunikativen Haushalt, würde ich behaupten, schon groß geworden. Und sie konnten schon ihre Grenzen aufzeigen, aber liebevoll. Und ich glaube, dass das oft auch unterschätzt wird, ne? Dass wenn Frauen erstmal liebevoll ihre Grenzen aufzeigen, das wird übergangen, ne? Also gerade in der Geschäftswelt. Und dann haben sie sich oftmals anpassen müssen, um dann in diese Männersprache einzutauchen. Und da sage ich immer, nein, ihr müsst in dem Authentischen sein, wie ihr seid, in euren Werten, behaltet eure Werte. Aber vielleicht die ein oder andere Sache muss man auch lernen, anders zu kommunizieren. Mit einer anderen Körpersprache vielleicht auch. Mit einem anderen Auftreten. Und dann wirkt das schon mal ganz anders. Und das ist so schön, wenn ich dann einfach so ein paar Tricks dann auch vermittle und die das dann anwenden. Und dann kriege ich dann irgendwelche Mails. Boah, Balian, ich habe das angewendet. Das hat funktioniert. Das hat tatsächlich funktioniert. Ne? Mein Mann reagiert jetzt anders. Oder mein Chef reagiert jetzt anders. Und dann denke ich mir, das hat sich gelohnt. Das hat sich von vorne bis hinten gelohnt.
Sehr gut. Sag mal 3 Hacks für die Frauen, die zuhören. Und erstaunlich oder spannenderweise habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob es die Folge vor dir, also die genaue Reihenfolge weiß ich jetzt nicht, hatte ich Katharina Krenz bei mir. Kennst du die?
Nee,
sag im Podcast. Die macht Working Out Loud. Das ist so ein Format, also ursprünglich gegründet für Frauen, eben um in der Corporate World ins Sprechen zu kommen, ihre Kraft zu finden. Und deswegen, auch da gibt ja keinen Zufall, freue mich, dass du sozusagen im Anschluss daran erzählst heute.
Aber weißt du, was ich auch so wichtig finde? Und das habe ich auch so bemerkt, dass gerade dann, ich habe Frauennetze zum Beispiel auch in Unternehmen aufgebaut, ne, oder arbeite auch viel mit Frauennetzen intern. Also ich arbeite generell sehr gerne und viel mit Frauen. Und was ich aber bemerkt habe, ist, dass es oftmals so ist, dass die Frauen dann unter sich bleiben. Ne? Also dass es auf so Female Summits, sage ich mal, da gibt es nur weibliche Sprecherinnen. Oder die sind dann unter sich und bleiben unter sich. Und dann sage ich aber, Moment mal, es muss die nächste Stufe kommen. Da müssen müssen Männer sein, die erstens euch zuhören und zweitens auch sprechen, um alle Perspektiven reinzunehmen. Und vor allem, ich bin ja zum Beispiel derjenige, der dann dieses Wissen in die Unternehmen trägt, der vermittelt, ne, der, ich sage jetzt mal, vielleicht teilweise auch übersetzt. Und ich glaube, dass wir da noch ein bisschen was lernen dürfen, dass wir uns eben nicht die Männerstammtische, ne, also Männer unter sich und Frauen unter sich, sondern dass wir eben in diese Co-Kreation gehen und einfach auch sagen, okay, wo sind unsere gemeinsamen Berührungspunkte? Wo können wir uns ergänzen? Wo können diese kleinen Zahnrädchen ineinander laufen? Weil das ist meine Philosophie von dieser Welt. Es geht nicht um Separation, sondern es geht um wirklich Co-Kreation.
Schön. Wobei ich finde, man darf das nicht auslassen, dann, dass wir alle Blindspots haben.
Natürlich. Aber genau diese Blindspots kann ich ja zum Beispiel aufzeigen und umgekehrt genauso. Und das ist so schön.
Genau. Ja, okay, dann kommen wir tatsächlich in so ein anderes Licht, würde ich jetzt sogar sagen. Ja. Okay, das, also dein erstes Buch finde ich auch ziemlich spannend.
Also das erste Buch für dieses Jahr. Ja? Und dann, Wahnsinn. Dann habe ich gedacht, auch also hat der Verlag sich gedacht, ein paar Monate später, noch ein Buch rauszubringen, das wäre doch ganz schön. Da habe ich gesagt, klar, zwei Bücher in einem Jahr, warum nicht? Und da kamen wir dann auf Attila. Und Attila ist mein erster Roman, deswegen ist es nicht das erste Buch, sondern es ist mein erster Roman. Und das war schon immer so ein Herzenswunsch von mir, wirklich mal all das reinzupacken in eine Geschichte, was ich so die letzten 15 Jahre mitgenommen habe, aus meinen Coachings, aus meinem eigenen Leben. Und das hat mich sehr erfüllt, im Herzen erfüllt, in der Seele erfüllt. Und jetzt so nach der ersten Resonanz, ich kriege jetzt schon Feedbacks, dass Menschen das Buch bekommen haben, in einem Tag durchgelesen haben. Sie haben nichts anderes gemacht und mir einfach so schöne Feedbacks schon geben, wo sie sagen, sie haben sich voll in diesem Buch wiedergefunden. Sie sind so dankbar für die Reflexionen, die da drin sind und auch dankbar für die Geschichte, weil der Attila, er ist einfach süß. Man muss einfach sagen, er ist süß. Ich halte es mal ganz kurz rein, guck mal. Er ist einfach süß. So.
Und der ist wirklich süß. Ja. Okay, aber süß reicht heute nicht.
Also, nein, er ist auch schlau.
Erzähl mal kurz die Geschichte von Attila, weil ich weiß nicht, wie viel er jetzt auch mit dem Hundenkönig gemein hat, außer dem Namen, aber da wird auch was dabei sein. Bin jetzt ganz gespannt, ich höre jetzt zu.
Also Attila ist ein ganz krasses Konzept und auch eine ganz, ganz krasse Geschichte, wie sie begonnen hat. Also begonnen hat sie mit einer Krise von mir. Also ich sage jetzt mal Krise, die mich, glaube ich, noch keine Krise in diesem Leben hat mich so sehr erschüttert wie diese, die ich erlebt habe. Denn vor 2,5 Jahren ist meine Mama gestorben. Und das hat mir erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen und zeitgleich war ich mit meiner damaligen Lebenspartnerin zusammen und eine Trennung fand statt. Ne? Also es waren zwei Schicksalsschläge, die mich in meiner Identität völlig nochmal erschüttert haben und wo ich für mich einfach auch gespürt habe, okay, da gibt es jetzt keine Mama mehr, ne? Also da ist was ganz Großes weggebrochen. Da gibt es keine meine Familie mehr, also meine Partnerin gibt es so für mich nicht mehr. Und ich habe mich dann zurückgezogen auf Sardinien und dort ist mir an Silvester eine Schildkröte begegnet. Also ich saß auf einem Felsen, habe da über die Tavolara geblickt und sah dieses Feuerwerk in der Ferne und das war ein ganz krasser Moment, weil es in mir ganz tief still war. Und dann kam auf diesen Felsen, was völlig unmöglich eigentlich ist, weil Schildkröten klettern nicht unbedingt auf Felsen, aber ich saß da auf diesem Felsen und habe da nur so dieses Plopp, Plopp, Plopp-Geräusch gehört und habe gedacht, was ist hier los? Und dann kam diese Schildkröte. Und das war so der Beginn in mir, wo ich gemerkt habe, krass, passiert gerade irgendwas. Und ich habe das nicht zu greifen bekommen. Es war einfach da, dieser Moment. Und das war eigentlich die Initialzündung von Attila. Und danach,
also aus schamanischer Sichtweise schamanisches Krafttier Schildkröte. Hast du das mal gegoogelt?
Ja, natürlich habe ich es gegoogelt.
So, okay, guter Mann.
Ja. Gut. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich muss schreiben. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und ein Zahnrädchen auch, wie es einfach im Leben so ist, ein Zahnrädchen hat das andere irgendwie ineinander gepresst, muss ich schon sagen. Ich konnte teilweise gar nicht mehr schlafen. Das war wirklich so. Also manchmal denke ich, ich bin verrückt, weil ich bin bodenständig. Ne? Attila hat mich nachts geweckt. Ne? Ich hatte dann so eine Stimme im Ohr, du musst jetzt aufstehen, Balan, du musst jetzt das und das schreiben. Und das war für mich eine völlig verrückte Zeit. Wo ich einfach auch gemerkt habe, das ist so eine innere Stimme. Also es war nicht nur Attila, es war auch so eine innere Stimme. Und letztendlich, worum es in dem Buch geht, es geht um Julia Winterfeld. Julia Winterfeld ist getaktet, sie ist erfolgreich, ne? Sie ist voll im Leben und immer on the run, also immer im Rush, immer schnell, schnell, schnell alles erledigen, und verliert eigentlich sich selber. Und wie das einfach im Leben so ist, sie bekommt eine Diagnose und das holt sie erstmal in die Realität zurück. Und zeitgleich zu dieser Diagnose trifft sie auf Attila, und Attila ist eine Schildkröte, die spricht. Und Attila ist halt einfach, er ist lustig, er ist weise und er haut die Dinge raus und bringt die Sachen so auf den Punkt, dass es halt auch manchmal wehtut. Aber das hilft so ein bisschen der Julia, also Julia Winterfeld, das hilft ihr so ein bisschen wieder in die Entschleunigung zu gehen.
Und wo trifft sie Attila?
Attila trifft sie, weil sie fährt Motorrad und sie wurde verlassen von ihrem damaligen Freund, der sie einfach auf der Straße hat stehen lassen, und dann begibt sie sich auf eine kleine Reise, weil sie gedacht hat, sie braucht jetzt ein bisschen Entschleunigung und Erholung für sich, und fährt Motorrad und sieht auf der Straße den Attila liegen und rettet ihn. Und das war so der Beginn, wie die beiden sich kennengelernt haben und wie sie sich angefreundet haben. Und wie sie dann nach und nach einfach auch merkt, okay, der kann wirklich, zuerst ist es immer nur so eine Stimme im Kopf, ne, der sagt dann was und sie sagt, hä, was ist denn los? Weil sie ist ja sehr, sehr bodenständig. Und dann hat sie aber kapiert, okay, der kann wirklich sprechen. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Also mit Auflösung von Familiengeheimnissen von ihrer Seite, mit Tierkommunikation und auch natürlich die Geschichte von Attila, dem Hunnen, ist da auch mit integriert. Also sind ganz viele Weisheiten drin. Ganz tolles, lustiges, tiefes Buch, was man wirklich auch leicht mal abends lesen kann, weil die Kapitel habe ich so konzipiert, dass du maximal 10 Minuten liest, dann hast du wieder das nächste Kapitel. Ne? Das haben ja so meistens die Menschen, wenn sie einschlafen, die lesen so 10 Minuten. Und so habe ich die Kapitel auch konzipiert.
Also, leider richtig, ja.
da steckt viel Weisheit drin, und vor allem, du hast nach jedem Kapitel auch Reflexionsfragen für dein eigenes Leben. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch schon ein paar Feedbacks bekommen, wo Menschen gesagt haben, so das Buch liest sich leicht, aber die Reflexionsfragen, die haben es ganz schön in sich. Also die haben die ein oder andere auch mal auf den Boden der Tatsachen geholt, um das über das eigene Leben nachzudenken. Weil ich finde, das machen wir zu selten. Wir nehmen uns zu selten Zeit dafür. Ja, und Attila schenkt uns diese Zeit.
Also das heißt, wir schenken uns sie ja selber, weil wir uns die Zeit nehmen. Ne? Weil das ist ja, finde ich, eine ganz große Überschrift immer dieses, wir können noch so viel lesen und uns noch so viel anmelden an noch so vielen Seminaren und Workshops und so weiter. Aber wir müssen uns diese Zeit nehmen.
Ja.
Selber erlauben.
Genau, selber erlauben, das immer wieder.
Da sind wir wieder. Dieses, was erlaube ich mir selbst? Immer nur dieses, was erlaube ich mir selbst? Falls ich es mir nicht erlaube, wie komme ich dahin?
Ich hatte eine E-Mail, das muss ich kurz erzählen, weil die mich auch echt berührt hat, von einer Vorständin von einem Verband, die gesagt hat, ich bin immer unterwegs. Ich bin immer unterwegs. Ich weiß manchmal nicht, in welchem Land, in welcher Stadt ich aufwache. Und ich habe Attila bekommen und sie hat angefangen zu lesen, hat nach 10 Minuten das Buch zugemacht, hat E-Mails geschrieben, ich bin heute nicht erreichbar, ich nehme mir heute frei. Und sie hat auch den ganzen Tag das Buch durchgelesen. Und dann hat sie mir geschrieben, das hat sie seit 17 Jahren nicht mehr gemacht. Und das ist, ich glaube, dass das so wichtig ist.
Schön. Und wie baust du Attila in dein Leben ein? Oder ist der automatisch sowieso immer da? Wie ist euer Kontakt?
Also das Witzige ist, ich ertappe mich den Tag über manchmal dabei, dass ich mich frage, was würde Attila jetzt sagen? Ne? Und manchmal ist es auch so, da kommt wieder diese Stimme ins Ohr, mach mal langsam. Ne, einfach, nimm dir mal ein bisschen mehr Zeit. Bleib mal mehr bei dir. Und das baue ich mehr ein, weil ich bin schon auch vom Spitzensport so konzipiert, ne? Immer Vollgas, Attacke.
Gib ihm.
Gib ihm. Und Attila ist schon so einer, der hat mich auch entschleunigt. Ne? Und ich höre mehr auf diese Stimme. Und dafür bin ich auch unglaublich dankbar.
Und hast du überhaupt jemals einen einzigen Moment gehabt, wo du dachtest, scheiße, jetzt war ich zu langsam?
Überhaupt nicht. Nein, ich habe im Gegenteil, also die Welt gibt mir immer wieder das Signal, ich bin zu schnell. Das muss ich jetzt leider auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich muss jetzt meinen Führerschein für einen Monat abgeben, weil ich zu schnell war. Und dann denke ich mir, ja klar, der Attila hat es mir eigentlich schon gesagt, mach mal ein bisschen langsamer. Und wenn ich dann halt nicht drauf höre, dann kriege ich halt die irdische Antwort in Form von, oh, Moment mal, da ist ja ein Bild von Ihnen, Herr Buschbaum, Sie waren ein bisschen zu schnell, jetzt geben Sie mal schön den Führerschein ab.
Sehr gut. Und wie zentral wohnst du? Oder nicht zentral? Du lebst ja auf Mallorca. Hm?
Also ich habe ein gut funktionierendes Fahrrad, ich habe wunderbar funktionierende Füße und ich habe auch, um auf, ich sage es mal, um die Klippe herumzufahren, einen kleinen E-Roller und das macht ganz viel Spaß. Und ich habe damals sowieso in meiner Spitzensportzeit, ich bin immer ein Mensch, ich mache gerne Experimente. Und ich habe damals ausprobiert, 9 Monate ohne Auto zu sein. Danach habe ich ausprobiert, 9 Monate ohne Wohnung zu sein. Und danach habe ich ausprobiert, 9 Monate ohne Auto und ohne Wohnung zu sein. Das heißt, ich war auf einer Weltreise. Und das ist auch ganz krass gewesen, weil ich muss Dinge ausprobieren. Ich muss Dinge erfahren, um Lektionen rauszuziehen, um für mich zu erfahren, was macht denn Sinn für mich? Warum brauche ich ein Auto? Warum brauche ich eine Wohnung? Warum brauche ich ein Zuhause? Weil ich bin Krebs, ne? Also geboren, 14.07. Ich brauche eigentlich zu Hause. Für mich ist das mega essentiell. Aber absolut. Was passiert denn, wenn ich mich aus meiner eigenen Komfortzone heraus befördere? Was passiert dann?
Also ja, wenn du dich aus deiner Schale rausgibst, dann ist ja auch ein bisschen schildkrötig, ne? Weil die haben ja auch ihren eigenen Panzer dabei. Auch genau. Zufall.
Ja, ich nenne das, also Attila nennt das Panzerarbeit. Ne? Das sagt man ja bei Männern, ist das so. Die machen Rückzug und machen dann Panzerarbeit, um sich dann irgendwann mal wieder nach außen zu begeben.
Schöner Vergleich. Und ist ja auch spannend, hast du darüber nachgedacht, warum das immer 9 Monate sind? Ich würde natürlich gleich was dazu sagen, aber du weißt es im Zweifel selber.
Das war Absicht. Also 9 Monate braucht es für ein neues Leben. Ne? Also 9 Monate braucht es, damit in einer Frau ein Kind entsteht und auf die Welt geboren wird. Und für mich war das ganz, ganz wichtig. Ich möchte neue Ideen kreieren. Ich möchte Dinge, sag ich mal, auf die Welt bringen, die Sinn für mich machen, aber auch die Sinn für andere machen. Also das bei mir ist alles immer symbolisch und alles manchmal auch intuitiv, aber alles hat seinen Sinn und Zweck. Auch wenn man es am Anfang nicht versteht.
Doch, das habe ich sofort verstanden. Jetzt bin ich natürlich in diesen energetischen Themen auch gut drin. Und ich würde jetzt mal sagen, du bist der erste Mann, der mir begegnet, der ohne eine physische Gebärmutter zu haben, eine hat.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das ganz viele Männer haben. Guck mal, wenn ich mit Männern, also wenn ich mit Führungskräften arbeite, ne, dann merke ich am Anfang, die sind immer so ganz, ganz korrekt und so ein bisschen zugeschnürt. Und dann ist das Erste, was ich mache, eigentlich diesen Panzer aufzumachen. Ne, so dieses Konstrukt, ein Mann hat so und so zu sein. Und ich glaube, dass wir da viel mehr auch mit den Emotionen arbeiten müssen, weil je mehr Emotionen du zulassen kannst und je besser du dich verstehst, desto besser bist du in deinem Job, desto eine bessere Führungskraft bist du. Und das unterschätzen, glaube ich, viele, weil sie immer denken, ich muss das und das spielen oder der und der sein, um zu verkörpern, dass ich kompetent bin, dass man auf mich hört. Und dann sage ich immer, nein, du musst authentisch sein. Ne? Und wenn du das nicht bist und immer nur einen Deckel drauf machst, dann explodiert der Deckel wie in einem Schnellkochtopf. Irgendwann geht der nach oben, der Vulkan. Ne? Und wenn man mal die Krankheitsraten betrachtet, da hast du Bandscheibenvorfälle, da hast du Herzinfarkte, da hast du Aneurysmen, ne, weil der Kopf explodiert. Das ist alles so logisch. Das muss man einfach nur verstehen lernen.
Ja, also im besten Fall nur Bandscheibe. Ne?
Genau.
Auch unangenehm, aber
klar. Ja.
Ja.
Ja. Ja, der Attila ist da.
Warte mal, jetzt ist der Ton gerade nicht so gut. Da müssen wir jetzt mal einen kleinen Augenblick warten. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder aber an
dir. Ja, also ich habe guten Empfang. Bei mir läuft's.
Okay. Okay, ja, bei mir hakt's jetzt so ein bisschen. Aber das macht nichts, ja, alles wie im wirklichen Leben.
Ja.
Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, hast du Attila auch als Tattoo schon? Weil ich habe gesehen, dass du ein paar Tattoos hast.
Nein, ich bin eigentlich nicht so ein Tattoo-Mensch, aber so ein paar Sachen sind auf meinem Körper. Und Attila habe ich tatsächlich als Socke, also ich habe den Attila mir auf meine Socke printen lassen, um zu gucken, was das mit mir macht, weil es geht ja um diese Symbolik langsam gehen, ne? Also im Attila-Flow sein. Und ich liebe Socken. Mhm. Also du kannst mit mir eine Woche über Socken sprechen, was wichtig an Socken ist. Also ich trage nur Baumwolle oder beim Sport trage ich eine Mischung von Synthetik, aber da ist Zink mit dabei, weil Nanozink heißt das. Ja, es gibt so ganz spezielle Socken, die werden aus Nanozink gemacht. Und die haben halt den Vorteil beim Sport, dass das nicht stinkt. Also ich habe eh keine Stinkefüße. Also ich bin zum Beispiel der Mensch, der nicht über die Füße entgiftet, aber natürlich schwitze. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel Menschen Stinkefüße haben, empfehle ich sowieso immer Baumwolle. Und wenn sie Sport machen, dann natürlich Nanozink. Ganz wichtig.
Und wo gibt's jetzt das? Das habe ich ja noch nie gehört, das ist der Beinstark.
Nee, kennst du nicht? Nanozink?
Nein, nein. Also das tust du dir selber in die Socke oder gibt es eine Socke, die das hat?
Nein, nein, das ist eine Socke, die aus diesem Material oder mit dieser Eigenschaft, sag ich mal, hergestellt wird.
Ah, okay. Okay, wieder was gelernt. Dankeschön.
Ja, ich habe auch, sag ich mal, verrückte Experimente gemacht mit Ernährung, ne? Weil durch den Spitzensport hast du natürlich viele Themen, die deinen Körper betreffen. Und ich habe mich dann mal, ich glaube, bestimmt 6 Tage zu Hause eingesperrt und habe nur über Zahnpasta recherchiert, weil es mich interessiert. Was ist gut? Weil der Zahnarzt sagt dir was anderes, dann sagt dir das Bio-Magazin was völlig anderes. Also was ist denn richtig? Ne? Und dann musst du einfach recherchieren und für dich auch ausprobieren. Weil ich finde es wichtig zu wissen, was tun wir unserem Körper an? Weil alles, was wir draufschmieren, ob das jetzt eine Creme ist, ob das Duschgel ist, ob das jetzt das Shampoo ist, das hat alles Auswirkungen. Das spielt
aber
eine
genau.
Rolle.
Okay, aber ich tippe mal, dass du dich dann in den 6 Tagen Zahnpasta, also einmal über den Kopf damit beschäftigt hast, aber dann auch energetisch, weil du wirst es auch fühlen dann.
Ja, klar.
Richtig?
Ja.
So.
Ja, auf jeden Fall.
Und das heißt aber jetzt nicht, dass es für alle genau so gilt.
Richtig. Wir alle sind konstituiert in unterschiedlichen, ich sage jetzt mal Prägungen, Mustern natürlich, aber auch Energiefrequenzen. Also jeder Mensch ist anders.
Absolut.
Und wenn ich sage, die Zahnpasta ist für mich gut und dann habe ich aber jemand anderen, wo ich sage, das würde ich empfehlen, dann gibt es aber auch nochmal andere Komponenten, wo ich sage, das brauchst du aber zum Beispiel mehr und das brauche ich nicht. Also wir sind schon alle individuell, aber trotzdem gibt es, sage ich mal, ein paar Sachen, wo ich sage, das gilt für alle.
Okay, was ist das?
Ja, ich bin kein Freund von herkömmlichen Zahnpastas, die es jetzt zum Beispiel im Supermarkt gibt, weil die eigentlich mehr kaputt machen und auch oft in unser Nervensystem eindringen, was gar keinen Sinn macht. Ne? Ob das jetzt Fluorid ist, ob das jetzt bei Parfum zum Beispiel. Parfum ist was ich gar nicht verstehe. Oder auch bei Seifen oder bei Cremes, wenn Glycerin drin ist. Glycerin funktioniert, wenn du in einem Land bist mit hoher Luftfeuchtigkeit. Bei uns in Deutschland, wenn du ganz viel Heizungsluft zum Beispiel hast, dann entzieht die Creme dir eigentlich mehr Wasser, als du dir zufügst. Ne? Und es gibt so viele Sachen, die wir einfach nicht wissen, weil wir uns nicht damit beschäftigen.
Ja.
Und ich finde das super wichtig. Also ich mache das immer wieder mal gerne, wo ich sage, ich schaue mir jetzt mal das und das an und dann nehme ich mir auch wirklich Zeit.
Okay, und was nimmst du denn zu dir, also ich sage jetzt mal an Nahrungsmitteln, wo du sagst, das ist mein Non-Negotiable, also weil das ja auch ein mördergroßes Thema ist?
Also ich bin schon seit über 15 Jahren, also am Anfang war ich vegetarisch unterwegs, dann war ich eine Zeit lang ganz, ganz krass vegan unterwegs. Jetzt mache ich so ein bisschen eine Mischung, aber für mich ist es ganz wichtig, ich esse sehr, sehr clean. Also ich merke, und das habe ich auch im Sport gemerkt, je cleaner ich esse, desto konzentrierter und leistungsfähiger bin ich. Und es hat ganz krasse Auswirkungen einfach auf meinen Körper, auf meine Muskulatur. Ich mache zum Beispiel sehr, sehr viel Krafttraining, ne? Und dann sagen alle, ja, du isst ja kein Fleisch, wo nimmst du denn deine Proteine her? Ne? Und dann sage ich ganz klar, es gibt in der Pflanzenwelt so viel mehr Proteine, da brauchst du kein Fleisch essen, ne? Sondern du musst einfach nur wissen, was dir gut tut. Ne? Ich liebe zum Beispiel Hülsenfrüchte, ich liebe Nüsse, Mandeln. Mit Mandeln kannst du mich sowas von glücklich machen. Und das zählt, also es zählt für mich viel, viel mehr als das, was wir beigebracht bekommen haben oder was wir in der Schule gelernt haben. Du brauchst das und das und du musst das und das. Nee, muss ich nicht. Pustekuchen. Es geht auch anders.
Ich wäre jetzt mal gespannt, welche Blutgruppe du bist.
Tja, ich bin der Nuller. Ich brauche eigentlich sehr, sehr viel Protein. Ich bin eigentlich so dieser Jäger und Sammler. Ne? Also ich weiß aber auch, dass es, wie gesagt, anders geht. Ich merke aber auch, wenn ich zu wenig Protein zu mir nehme, dann werde ich spargeldünn. Und ich mag mich schon ein bisschen athletischer und muskulärer. Deswegen achte ich einfach darauf, dass ich genügend Proteine, pflanzliche Proteine, zu mir nehme. Und es geht.
Sehr spannend. Lass uns noch mal ein bisschen über Attila reden. Warum heißt er Attila? Haben wir jetzt schon kurz angesprochen, aber ich weiß nur, das ist eine meiner schönsten Opern aus meiner Kindheit.
Wirklich? Da habe ich die Kindheitserinnerung in dir aufgerufen.
Oh,
sehr
Gott,
schön.
Ich liebe, das war sehr, wie man schön ist. Ich liebe immer noch Opern, aber Attila hat mich wirklich geprägt. Also.
Nee, ist schön. Ja, ist wichtig. Also ich habe das, also Attila-Buch ist quasi als Band gedacht. Ne? Es wird eine Fortsetzung geben, also ich hoffe, vielleicht 2 oder sogar 3. Und meine Intention ist es, immer ein Geschichtsgeheimnis aufzudecken. Und es gibt ja die Geschichte Attila der Hunne. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Und Attila der Hunne wurde ja angeblich von seiner damaligen Frau umgebracht.
Oh.
Ja, genau. Oh.
Und weiß ich nicht.
Ja, doch. Also ich bin geschichtlich, ich bin eigentlich an Geschichte jetzt nicht so wirklich interessiert, aber so ein paar Sachen finde ich ganz, ganz spannend. Vor allem auch, wenn man eine Schildkröte auf die Geschichte von Attila hinweist und was der für Weisheiten dazu sagt. Und er löst quasi nicht nur das Familiengeheimnis von der Julia Winterfeld, warum sie ihre Krankheit bekommen hat, sondern er löst quasi auch das Geheimnis von Attila dem Hunnen. Und ich darf es natürlich nicht verraten, weil ihr müsst ja das Buch logisch lesen. aber das ist so konzipiert, dass quasi das nächste Buch von Attila auch wieder ein Familiengeheimnis und auch ein historisches Geheimnis aufdecken wird.
Schöner Spoiler. Ja. Und Julia Winterfeld, ist der Name völlig fiktiv für dich, weil ich habe eine sehr gute Freundin, Julia von Winterfeld. Deswegen habe ich natürlich kurz einmal so gehakt und dachte, oh mein Gott, jetzt wird's ja richtig crazy.
Wirklich? Nein. Ja. Also nein, ich habe ursprünglich, also ich muss erzählen, wie ich Charakter zusammenfüge. Ne? Also als Schriftsteller hast du ja eine gewisse künstlerische Freiheit. Und ich habe, ich sage jetzt mal, 3 bis 4 Kundinnen, die ich im Laufe meines Lebens betreut und auch manche ein bisschen länger begleitet habe, habe ich zu einem Charakter zusammengeschweißt. Und vom Namen her musste ich natürlich irgendwas nehmen, was nicht erkennbar ist. Ne? Deswegen Julia Winterfeld, das kam einfach so wie alles andere auch. Ne? Also ich glaube, man ist im Flow. Aber wenn du jemanden kennst, der quasi Julia Winterfeld heißt, dann musst du natürlich Attila lesen, ist ja logisch.
Unbedingt. Ja, also der ist von Winterfeld, aber ich glaube, es ist kein großer Unterschied.
Mega.
Sehr süß. Hast du jetzt noch niemand gehört, der dir gesagt hat, ich kenne eine?
Nein, also Julias habe ich jetzt schon viele gehabt, aber Winterfeld gibt es nicht so häufig.
Siehst du? Guck mal. Das ist doch, also alles kein Zufall. Also
Nein.
Sehr schön. So, lieber Balian, was gibt's noch? Haben wir irgendwas vergessen oder liegt noch irgendwas oben, was noch raus möchte?
Also mir war es immer wichtig, egal was ich tue, dass ich Menschen etwas gebe oder zurückgebe. Ne? Weil ich glaube, dass das Leben aus Geben und Nehmen besteht, dass du da eine Balance brauchst. Ja. Und beim Attila habe ich das wirklich auch so aufgebaut, dass viele Menschen einfach viel rausziehen können. Also erstens nicht nur aus dem Buch, sondern wenn man auf die Homepage zum Beispiel vom Attila geht und die Homepage heißt Attila-geht-langsam, also Attila-geht-langsam.de, dass man dort auf der Homepage zum Beispiel auch sich eine kostenlose Meditation runterladen kann zum Thema Antistress. Ne? Also wirklich runterkommen, vielleicht auch zum Einschlafen gedacht. Auf jeden Fall, dass man in die Entschleunigung gehen kann. Und mir war es wichtig, dass einfach auch Sachen kostenlos sind. Ne? Und oder auch, wenn man auf die Homepage geht, dann kann man sich, und das findet meine Tante ganz toll, ich weiß nicht, ob du auch in so einer Gruppe bist, also wir haben so eine Familiengruppe und sind jeden Morgen und jeden Abend sind dann so diese typischen Bildchen. Ne? Guten Morgen, dann ist da irgend so eine Katze zu sehen und was weiß ich was. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist doch schön, wenn man von dem Attila auch so ein paar digitale Grußkarten hat, aber halt in schön, nicht so in 1980-Style, sondern in schön. Und die kann man sich zum Beispiel auf der Homepage auch kostenlos runterladen, um einfach zu teilen, um den Attila ein bisschen in die Welt zu bringen und auch schöne Nachrichten an Menschen zu senden, die man gerne hat. Also und auch das alles ist alles kostenfrei. Ja, also das war mir einfach wichtig, dass es Geben und Nehmen ist und dass da immer Ausgleich ist. Und ja, man Inspiration auch fürs tägliche Leben bekommt, weil der Attila sagt einfach auch schlaue Sachen und immer auf den Punkt.
Sehr schön. Und jetzt noch eine letzte Frage, die mir gerade kommt. Hat Attila irgendwann auch eine Partnerin?
Natürlich. Um die Liebe geht es auch in diesem Buch schon, aber noch nicht um die Liebe von Attila, sondern um die Liebe von Julia Winterfeld, weil sie wurde ja sitzen gelassen von ihrem damaligen Freund. Und dann kam ein neuer Mann natürlich in ihr Leben, nämlich der Boris. Und Boris hat auch seine Themen, weil er ist auch irgendwie im Männerpanzer. Aber das löst sich alles so ein bisschen in diesem Buch auf. Also ja. Ah,
Gott, wundervoll. Ein Spoiler, schöner als der andere. Sehr schön, lieber Valian.
Mega.
Ich danke dir von Herzen.
Ich danke dir.
Ich freue mich sehr auf das Buch, meine Hörer und Hörerinnen mit Sicherheit auch. Und vielleicht sehen wir uns in Hamburg oder auf Mallorca.
Ja, also es sind Lesungen geplant, auf jeden Fall auch in Hamburg. Und man wird mit Sicherheit von Attila ein bisschen hören, wann es dann stattfindet. Aber wir gehen Richtung Herbst. Also ich freue mich jetzt schon. Weil es ist geplant, wirklich auch eine Slowtainment-Show zu machen. Also Slowtainment, das heißt Entschleunigung. Und dass man auch da ein bisschen was mitnimmt, ne? Zum Thema Wissen, zum Thema Entschleunigung, zum Thema Runterkommen. Einfach so ein schönes Event für sich. Also es ist ein rundum gelungenes Konzept und ich freue mich sehr auf den Herbst, wenn es dann richtig losgeht.
Wäre ja zum Beispiel eine absolut abgedrehte Idee, dass alle ihre Handys vorne am Eingang abgeben.
Wäre eine Möglichkeit, warum nicht?
Einfach mal durchgehend zuhören.
Ja.
Und nicht parallel 3 Mails und 5 WhatsApps noch anfangen rausschicken.
Aber ich
so
sage ja immer, das hat ja immer was damit zu tun, wie spannend der Vortrag oder ich sage jetzt mal die Interaktion vorne ist. Und ich glaube.
Theoretisch ja, aber ich glaube, wir sind so geprägt.
Ja.
Aber sag du, ich hab dir einen Raum.
Ja, aber ich glaube, dass das, was ich für Attila vorbereitet habe oder für diese Slowtainment-Show, dass man gar nicht so sehr aufs Handy schauen wird, sondern dass es darum geht, da reinzuhören, ne? In sein Herz, in seine Seele. Und das, glaube ich, wird mir und dem Attila ganz gut gelingen.
Okay, wundervoll. Ich freue mich jetzt schon.
Ich mich auch.
Sehr gut. Balian Buschbaum mit Attila.
Ich sage vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch und vor allem auch tiefere Gespräch. Das mag ich ja, wenn man nicht so an der Oberfläche bleibt. Und dafür bist du ja prädestiniert. Also vielen Dank.
Mhm. Sehr gerne. Ich danke dir. Also, tschüss.
Mach's gut. Tschüss. Danke.
Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich mir.